Das Leben ist kein Parkplatz mit Dirk Rühl.
Hier ist es Freie Radio Kassel 105,8 mit der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz. Und ich sage heute herzlich willkommen der Expertin für Qualitätsmanagement, Marion Meyer.
Hallo Dirk.
Ja, hallo Marion, hier in der Sendung. Ja, wir sprechen heute in der Sendung darüber, was die Vision von der Marion ist, wie sie diese Vision gefunden hat und was die Einzigartigkeit ist von Marion Meyer und vor allen Dingen, was du für einen Nutzen den Menschen bringst. Außerdem hat Marion, wie jeder Gast, drei Fragen an mich, an den Gewohnheitsdesigner. Und zum Schluss bekommt ihr, liebe Hörer, noch die Botschaft der Woche. Aber bevor wir mit dem Talk beginnen, hör mal Musik. Was hast du uns denn für Musik mitgebracht? Was hören wir als erstes für einen Song?
Ich habe euch heute mitgebracht von Tom Jones, It's Not Unusual.
Wieder zurück hier in der Sendung. Input ist gleich Output, hätte ich fast gesagt. In der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz. Das sind wir heute hier. Und die Sendung bringt ja jeden, der zuhört, Inspiration, um seine eigene Vision zu finden. Und wer seine Vision gefunden hat, dann natürlich auch den Mut bekommt, diese zu verwirklichen, sich auf den Weg zu machen, das Ganze zu verwirklichen. Und heute haben wir hier in der Sendung Marion Meyer, die auf dem Weg ist, ihre Vision zu verwirklichen. Was hast du denn für eine Vision?
Meine Vision besteht im Kern daraus, dass Qualitätsmanagement, speziell in Arztpraxen, nicht als Gegensatz zu den Praxisabläufen gesehen werden muss. So ist es heute. Und eigentlich ist Qualitätsmanagement ein sehr schönes Werkzeug, wie man eben einen Weg finden kann, dass in Arztpraxen die Abläufe runterlaufen, dadurch die Mitarbeiter eben auch zufriedener sind, weil es weniger Probleme, Zwischenfälle gibt und dadurch halt auch der Patient sich wohler fühlt, weil er merkt, dass hier in dieser Arztpraxis eben die Abläufe gezielt durchgeführt werden und es ist kein Zufall, wie er hier behandelt wird. Und dass es eben auch auf einer zwischenmenschlich sehr angenehmen Basis läuft.
Also einfach, dass es dann halt auch angenehmer, schöner ist, falls man mal diesen etwas unschönen Gang machen muss zum Arzt, genau. Dass es dann trotzdem noch schön ist. Wie bist du denn auf diese Vision gekommen?
Also ich, das funktioniert nicht.
Ja?
Stell die Frage nochmal.
Wie bist du denn auf diese Vision gekommen?
Ich bin vor 2 Jahren in das Unternehmen meines Vaters eingestiegen, der schon Qualitätsmanagementsysteme für Arztpraxen entwickelt hat. Und während meiner thematischen Ausbildung habe ich ihn in den Praxen begleitet und hatte eher so die am Anfang so die Aufgabe, das zu beobachten, wie die Gespräche ablaufen, was für Probleme die in den Arztpraxen sind und wie sie die durch Qualitätsmanagement besser strukturieren können, dass die Abläufe dann eben auch ruhiger werden und dass mehr Transparenz herrscht. Und als ich das eben so eher aus dieser Beobachterperspektive erlebt habe, hatte ich sehr, sehr viel Zeit in den Gesprächen, so dieses herauszufinden, dass es eben nicht nur daran liegt, dass bestimmte Gesetze eben erfüllt werden müssen und wie man jetzt eben auf sachlicher Ebene diesen Gesetzen entspricht, sondern dass viele Kleinigkeiten beim Qualitätsmanagement reinspielen, die bisher eigentlich oft noch nicht so betrachtet werden. Also Qualitätsmanagement wird eher so aus einer objektiven Sicht betrachtet.
Also bei dir war es so gewesen, aufgrund dessen, dass du mit deinem Vater unterwegs warst und hast wirklich mal diese Beobachterrolle, das ist ja nicht jedem vergönnt, auch mal so eine Zeit lang nur Beobachter zu sein, teilweise nur nicht mal ein Schulpraktiker ist, wo man ist, da geht es ja auch schon los mit Kern und irgendwelchen Arbeiten machen, wo man dann selbst sich wieder darauf konzentrieren muss, dass die Arbeit natürlich auch ordentlich gemacht wird, aber du hast mal die Möglichkeit gehabt, da diese Beobachterposition zu haben. Hast du da noch so eine Erinnerung, wo du sagst, da hat es Klick gemacht, das ist auch mein Ding mit Qualitätsmanagement?
Also es ist oft in den Gesprächen, wenn ich dann festgestellt habe, mein Vater erklärt, wie man eben ein konkretes Gesetz erfüllt, dass ich dann durch das Verhalten unserer Gesprächspartner, also der Qualitätsmanagementbeauftragten und des Arztes, gemerkt habe, dass da noch mehr ist. Dass es nicht nur um dieses reine Ausfüllen eines bestimmten Verzeichnisses geht, sondern dass eben auch oft erstmal so dieses Verständnis aufgebaut werden muss, warum man das eigentlich macht. Also oft wird der Gesetzgeber an dieser Stelle immer so ein bisschen als Gegenposition wahrgenommen.
Als Feind, oder?
Manchmal auch als Feind, genau. Dass man halt sagt, die verlangen, dass wir das machen und wir müssen da jetzt Verzeichnisse erstellen, viele Ordner pflegen. Und dadurch entsteht so ein Frust, weil einfach noch nicht verstanden worden ist, was man noch selber davon haben kann.
Sind da die Ärzte oder sag ich mal überhaupt in dem Bereich Qualitätsmanagement die Leute, die das machen wollen, so doof, dass sie das nicht verstehen? Oder woran
nein, liegt nein, das? Ganz und gar nicht. Also ich habe sehr, sehr großen Respekt vor Medizinern. Das ist kein leichtes Studium und auch vor den Arzthelferinnen habe ich sehr, sehr viel Respekt, weil sie tagtäglich auch mit medizinischen Schicksalen und aber auch mit sozialen Schicksalen konfrontiert werden. Und das damit umzugehen, das ist sehr, sehr schwierig. Das Problem beim Qualitätsmanagement in Arztpraxen ist, dass es Qualitätsmanagement an sich strukturiert eine Organisation. Das ist erstmal völlig unabhängig, was das für ein Betrieb ist. Und in der Arztpraxis sind eben diejenigen, die diese Tätigkeiten ausführen, die in den Praxen anfallen, das sind eben Mediziner, die ein rein medizinisches Studium absolviert haben, in dem sie gelernt haben, zu erkennen, was dem Patienten fehlt und wie sie ihm dann helfen können. Und die Arzthelferinnen sind die, die ihn bei dieser Tätigkeit unterstützen, die also auch rein medizinische Inhalte gelernt haben in ihrer Ausbildung. Und das funktioniert bei Medizinern, solange wie sie im Krankenhaus angestellt sind, weil hier alles, was mit Organisation zu tun hat, mit Abrechnung, mit Personalführung, mit Einkauf und Entsorgung, also alles, was so mehr Büroorganisation ist, das nimmt im Krankenhaus die Verwaltung ab.
Also da gibt es dann im Krankenhaus selbst immer einen Spezialisten dafür und dann ab dem Zeitpunkt, wenn sich jetzt genau. Ein Arzt selbstständig macht, ist ja nicht nur bei einer Selbstständigkeit im Arzt sein, es sind alle Selbstständigkeiten, egal ob jetzt einer Maler jetzt ist und sagt, ich mache ab morgen mich auch selbstständig, da kommen ja auch auf einmal ganz viele Arbeiten auf einen zu, die mit Malen selbst ja gar nichts mehr zu tun haben, ob das dann genau. Buchführung zu machen ist, alles vorzubereiten ist für einen Steuerberater, Anmeldungen bei Sozialversicherungskassen und was sonst noch so alles kommt, dass dieses Qualitätsmanagement einfach dann auch für Ärzte gar nicht so in der Ausbildung im Vordergrund steht.
Es ist teilweise gar nicht Bestandteil in der im Medizinstudium und spielt ja auch erst in dem Augenblick eine Rolle, in dem der Arzt sich niederlässt. In diesem Moment wird er neben seiner ärztlichen Tätigkeit eben auch Unternehmer und dadurch, dass er ja durch seine Arzthelferin unterstützt wird, auch Arbeitgeber. Und das sind dann zwei neue Perspektiven, die er jetzt miterfüllen muss. Und das fällt dem Mediziner, der ja eigentlich mal Medizin studiert hat, um Menschen zu helfen, dann doch sehr schwer, sich in diese organisatorischen Abläufe reinzufinden.
War das denn bei dir immer schon so, dass du dich so in die organisatorischen Abläufe mit eingefunden hast? Gibt es da Erinnerungen in der Vergangenheit, wo du sagst, das ist auch ein Punkt, das hat mich schon immer irgendwie gejuckt, interessiert, da wollte ich mehr drüber wissen. Ich habe schon selbst irgendwelche Listen geführt, wie ich 12 oder 13 war.
Also ich habe sehr früh angefangen, Ordnung zu schaffen. Also ich habe immer schon gerne, also auch als Dreijährige schon, meiner Mutter im Haushalt geholfen, Ordnung zu machen, wenn sie aufgeräumt hat. Und habe auch nur während der Schulzeit war ich eigentlich immer ein Beispiel dafür, wie ordentlich strukturiert man etwas erledigen kann. Das hat sich fortgeführt, also auch in meiner Ausbildung habe ich dann relativ schnell selber Checklisten erfunden.
Also in der Schule hattest du auch immer schon diese, die in der Heftführung immer eine 1 gehabt, oder?
Nein. 1 bis 2, aber ja,
es war, weil ich immer, bin genau das
es war immer sehr strukturiert, sehr ordentlich, sehr lesbar.
Ich bin nämlich da genau das krasse Gegenteil, was das angeht, mit der Ordnung damals. Als ich habe das Jahr über bestimmt 6, 7 Mal ein neues Heft angefangen, weil mir irgendwelche Seiten nicht gefallen haben, ich die immer da rausgeholt habe. Dann habe ich ja ab jetzt machst du das richtig ordentlich, aber naja, funktioniert hat es damals nie.
Ja, bei mir war es so, wenn der Unterricht begonnen hat, dann lagen die Hefte und Bücher draußen daneben, das Federmäppchen. Heft war aufgeschlagen, Stift lag daneben, das genau, war einfach...
Der Bleistift war schon gespitzt. Genau. Der war schon bereit, okay, ja. Ja, dann, du hast ja gerade gesagt, deine Ausbildung, da hat sich das noch ein bisschen vertieft, die ganze Sache dann.
Ja, genau. Ich habe ursprünglich eine journalistische Ausbildung gemacht und an einem sehr kleinen Verlag gelernt. Und da wir dort eben auch eine Zeitschrift gerade erst übernommen hatten, mussten wir für uns eben auch selber Abläufe finden. Die Zusammenarbeit zwischen den Redakteuren und den Grafikern und auch der Anzeigenabteilung musste ja jetzt irgendwie in einen festen Ablauf integriert werden, den wir dann im 2-Monats-Rhythmus eben auch wiederholen konnten. Und wo wir für die Heftproduktion eben dann auch erkennen konnten, dass wir auf einem gleichbleibenden Niveau bleiben erstmal und dann diese Kriterien eben auch weiter ausbauen. Und dafür habe ich dann Checklisten erstellt mit dem, was ich mir gedacht hatte, habe mich dann eben mit den Grafikerinnen abgesprochen. Dann haben wir nach der Heftveröffentlichung dann eben wieder geguckt, okay, wo sind doch Fehler aufgetreten? Dann haben wir die Checklisten ergänzt und so haben wir ja auch sehr schnell eine zuverlässige Qualität erreichen können für unseren Tätigkeitsbereich.
Also ist dann auch Qualitätsmanagement ein Teil davon, um einfach Systeme auch zu schaffen, Arbeitssysteme, Systeme, wo man dann auch arbeitet mit.
Genau, also Qualitätsmanagement ist im Grunde erstmal für sich selber eine Ordnung zu schaffen, mit der dann eben im Idealfall nicht nur der Einzelne arbeiten kann, sondern ein ganzes Team arbeiten kann. Also Ordnung zu finden, Strukturen zu schaffen. Und dadurch eben auch dann Dinge transparent zu machen und zu erklären, warum etwas so ist, wie es ist.
Also zu mir hat mal einer gesagt, wenn du in deinem Betrieb einen Arbeitsablauf hast, der mehr als einmal vorkommt, dann schafft ihr ein System, wie der dann auch abgearbeitet wird. Trifft es das dann auch so mit auf den Punkt? Also so ein einfaches Beispiel, man hat ein Unternehmen und man schreibt jedes Jahr den ganzen Kunden eine Weihnachtskarte oder so, und dass man dann halt für sich auch ein System hat, wie man das Ganze auch macht, wann die bestellt werden, wie viel das sind und so weiter, ja, dass das dann bestimmt integriert ist, wie der Ablauf dann auch ist.
Genau, also da ist eben der Sinn von Qualitätsmanagement, dass ich das, dieses Weihnachtskartenschreiben, nicht dem Zufall überlasse, sondern selber eingreife und das Ganze steuere, indem ich eben ja schon einige Monate vor Weihnachten eben dann überlege, okay, was möchte ich eigentlich machen? Was brauche ich dafür, damit ich das machen kann? Wer kann mir da helfen? Und dass man dadurch dann eben, wenn Weihnachten naht, das dann eben nicht mehr so ist, oh, es ist wieder Weihnachten, wir müssen irgendwas machen, und dann entsteht aus der Not heraus etwas, womit man selber nicht zufrieden ist, was man natürlich dann auch nicht so weitergibt. Und was natürlich auch diejenigen, die die Karten empfangen, merken, dass das ja halt nur so eine Standardlösung ist.
Dahin gefuscht worden ist.
Nicht wirklich schön ist oder warmherzig oder mit Leben gefüllt.
Du hast die Weihnachtsgeschenke schon lange vor dem 24. gekauft, oder?
Also ich mache mir vor dem ersten Advent Gedanken. Kaufen tue ich sie aber auch in der Adventszeit.
Also bist du auch am Kaufen in der Adventszeit, weil manche, die sind ja so am... So am 24. so, wenn man da nochmal versucht, einen Dates morgens einen Parkplatz zu kriegen.
Nee, das könnte ich nicht. Das ist bei mir dann schon.
Weil du gesagt hast, ja, gerade dieses Geplante, was mit da ist, was auf deiner Seite ja sehr, sehr gut ist. Ich glaube, es gibt wenige Ausnahmen auch von Menschen, die aus dem Ungeplanten, aus dem Chaos in Anführungsstrichen, was man vielleicht als Außenstehender als Chaos bezeichnet, auch sehr kreativ sein können und dass dann vielleicht sogar noch eine kreativere Karte beim einen oder anderen rauskommt. Also wenn er unter Druck gerät, sagt er, ich habe jetzt nur noch 2 Tage und dem auf einmal dann die Ideen dann auch im Kopf mit reinsprühen. Aber ich glaube, das ist eine Seltenheit und gerade wenn man mit mehreren Leuten arbeitet, dann doch auch von nachteilig, wenn gerade 2 verschiedene ticken. Ja, also wenn der eine sagt, komm her, das kriegen wir noch kurz vor Oma hin und der andere will es aber geplant haben.
Ja, ja, also erstens ist mit solchen spontanen Aktionen halt immer auch viel Risiko verbunden, viel Unsicherheit. Das kann, also Improvisation kann im Einzelfall schon funktionieren und da kommen sicherlich auch sehr gute Ideen bei raus. Das ist aber eher, wenn man etwas neu aufsetzt, wenn man mit etwas anfängt, dann kann diese Improvisation hilfreich sein, wenn man da vielleicht auch unter Druck gerät und gezwungen wird, durch diesen Druck jetzt etwas zu machen. Aber für Standardabläufe ist es eben weniger geeignet und deswegen sollte man eben, also für diese Dinge, die sich eben so immer wiederholen, dann auch etwas festlegen, wie man das eigentlich gerne machen möchte.
Um einfach da auch einen größeren Erfolg rauszuziehen. Ja, du hast uns noch ein bisschen weitere Musik mitgebracht, bevor wir dann weiterreden, wie genau deine Vision gefunden worden ist und wie du dann so die ersten Schritte auch gemacht hast in Richtung Vision. Was hören wir dann als nächstes für ein Lied?
Das nächste Lied ist Someday Young von Lali.
Wieder zurück hier in der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz und heute zu Gast hier in der Sendung Marion Meyer, die Expertin für Qualitätsmanagement. Wir hatten gerade eben darüber gesprochen, wie du deine Vision gefunden hast, das dann auch schon ein bisschen eher bei dir zu erkennen war, dass es ein Thema Qualitätsmanagement geht, du schon Ordnungssysteme in der Ausbildung und so weiter auch schon mit geschaffen hast. Was war denn so dein erster Schritt, um dann auch in Richtung Vision das zu verwirklichen?
Also der erste Schritt war, dass ich vor 2 Jahren eben angefangen habe, Arztpraxen zu beobachten, aus nächster Nähe zu sehen, was deren Probleme sind, womit sie sich beschäftigen, was ihre Themen sind. Und daraus ist das so eigentlich ganz langsam entstanden.
Gab es da so einen bestimmten Moment, wo du in der Arztpraxis gesessen hast und wo es dann auf einmal bei dir Klick gemacht hat, du gesagt hast, ja, das ist es jetzt, das will ich auch machen? Ist dir da noch sowas in Erinnerung?
Also es sind so kleinere Situationen dann, wenn wir in den Gesprächen sitzen mit dem Arzt und seiner leitenden Angestellten, Qualitätsmanagementbeauftragten, Praxismanagerin und wir dann eben ein neues Thema vorstellen und man am Anfang noch so sieht, dass erstmal sich so ein bisschen die 2 dagegen auflehnen, weil sie denken, da kommt jetzt schon wieder eine neue Verordnung und wir sind wieder diejenigen, die es dann machen müssen.
Kostet unsere Zeit, unser Geld auch letztendlich dann
ja,
auch an der Stelle.
Genau. Ja, genau. Und halt auch so die Schwierigkeit, wie bildet man dieses Gesetz jetzt wieder für die eigene Praxis ab? Das ist auch gar nicht so leicht, das zu formulieren. Und da erklären wir ja dann erstmal im ersten Schritt, was das für ein Gesetz, für eine Verordnung ist. Gehen dann ein bisschen auf den Hintergrund ein und versuchen dann aber auch schon diese Übertragung, wie man das jetzt eben in der Arztpraxis so einfach wie möglich umsetzen kann. Oder wo man eben auf Dinge, die man schon gemacht hat, aus anderen Bereichen, zurückgreifen kann, dass man das miteinander verbindet. Und im Laufe dieses Gespräches, während ich das so dann erzähle und erkläre, ist es oft, dass ich mich eben von dieser gesetzlichen, sprachlichen Ebene, die ich ja anwenden muss, dass ich dann eben immer weiter auf den Arzt und seine Arzthelferin zugehe und ihre Wortwahl aufgreife und ihre Situation mit einflechte. Und dann merkt man, wie erstens die Aufmerksamkeit steigt für das, was man was ich erzähle, dass sie sich auch manchmal so leicht vorbeugen und wirklich mit den Ohren auch so.
Oh, jetzt wird es auch mal interessant. Ja, das ganz genau. Langweilige Gesetzeszeug ist jetzt mal durch. Jetzt mal Butter bei die Fisch.
Genau.
Was heißt das für mich?
Dann gibt es so ein Blitzen in den Augen derjenigen, die zuhören. Und das ist der Augenblick, wo ich dann merke, jetzt habe ich es so erklärt, dass sie es auch verstehen können. Und das ist ein sehr, sehr schöner Moment, wenn ich merke, jetzt kommt so ein Lächeln, es kommt eine Entspannung in die Gesichter. Das heißt, dass ich halt auch das, was ich erkannt habe, was man da an Ordnung schaffen kann, wie man das machen kann, wie man so einen Prozess und eine Struktur aufsetzen kann, dass ich das vermitteln konnte.
So, da
und das ist der Punkt, wo dann eben auch Qualitätsmanagement in die Praxis integriert wird und nicht mehr außen davor steht.
Hast du da mal so ein konkretes Beispiel für so eine Arztpraxis, was vielleicht ein Arzt oder was viele Arztpraxen momentan noch gar nicht so auf dem Schirm haben, das vielleicht auch anders da machen, aber wo sie jetzt einen großen Vorteil davon haben, wenn sie dann auch das ja einmal nicht nur das Gesetz erfüllen, sondern auch für sich dann auch einen Vorteil daraus haben?
Also eins meiner Lieblingsbeispiele, das ist auch eins meiner Lieblingsthemen, ist das Medizinproduktegesetz. Wenn man das Gesetz selber liest, ist es furchtbar trocken. Es ist sehr anstrengend zu verstehen, worum es dabei überhaupt geht. Dann greifen wir schon mal Medizinprodukte, das heißt medizinische Geräte, heraus, die in den Praxen stehen. Also zum Beispiel in einer Hautarztpraxis gibt es verschiedene Laser zum Entfernen von kleinen Warzen oder für oberflächliche Hautbehandlungen. Das ist schon so die erste Übertragung, dass man nicht mehr nur von Medizinprodukten so abstrakt erzählt, sondern das immer wieder auf den Laser bezieht, der auch in dieser Praxis steht. Das ist schon so das Erste, wo sie dann verstehen, okay, das ist ein Gerät, damit haben wir auch zu tun. Das steht bei uns in unserer Praxis. Und gerade ein Laser ist ja nun auch ein Gerät, das je nach Wellenlänge sehr, sehr kritisch sein kann, also sehr, sehr viel Schaden anrichten kann. Das ist schon so das Erste, dass man sagt, okay, mit diesem Gerät muss man wirklich sehr, sehr sorgfältig umgehen, damit der Patient eben auch keinen Schaden bekommt oder eben auch die Arzthelferin nicht. Und dann gibt es eben beim Medizinproduktegesetz verschiedene Regelungen, dass diejenigen, die das Gerät bedienen, vorher vom Hersteller in die Bedienung auch eingewiesen sein müssen. Das muss natürlich, damit man das auch zeigen kann, nachvollziehen kann, muss das schriftlich passieren in einer bestimmten Reihenfolge. Dafür bringen wir dann eben erstmal so ein Formular mit, was eben dokumentiert werden muss und erklären dann aber auch, was eben passieren kann, wenn man diese Reihenfolge nicht einhält. Und wenn man das immer wieder auch mit dem verbindet, was passieren kann, gerade mit diesen kritischen Geräten, dann steigt das Verständnis.
Also da jetzt so neben dem Beispiel, was du gesagt hast, wo es hauptsächlich dann darum geht, über ein Qualitätsmanagement einen Sicherheitsfaktor noch mit zusätzlich einzubauen für die Patienten und natürlich als Arztpraxis ist natürlich auch ein Aushängeschild nach außen. Ich glaube, wenn man da irgendwo zu stark lasert oder da irgendwelche Dinge macht.
Es geht auch schon um den Mitarbeiterschutz. Ja. Dem Patienten. Das ist natürlich schlimm, wenn dem Patienten was passiert.
Aber egal,
aber
oder
auch
wie?
Wenn das. nein, es fängt schon mit der Mitarbeiterin an, die das Gerät vor der Behandlung einschalten muss. Und wenn ein technisches Gerät, gerade von diesem Stand, nicht regelmäßig geprüft wird, dann kann es unter Umständen auch sein, dass die Mitarbeiterin von diesem Gerät einen elektrischen Schlag bekommt.
Okay.
Also es ist auch schon Mitarbeiterschutz damit verbunden.
Und jetzt dieser Mitarbeiterschutz auch letztendlich, was dem Arzt einen großen Vorteil ja ist, wenn jetzt der Mitarbeiterin was passiert, kann es ja unter Umständen sein, die ist dann mehrere Wochen dann selbst krank, was natürlich auch wieder zusätzliche Kosten verursacht. Mhm. Oder auch dann im Arbeitsablauf, wenn jemand in der Praxis fehlt, glaube gerade bei den kleinen Praxen, da wo 2-3 Leute da sind, wenn da 50% der Arbeitskraft fehlt. Das merkt man ja selbst, wenn man irgendwo mal im Arzt ist, wie die dann rumrotieren müssen oder dann auch noch die Hälfte an Vorbereitungszeit auch schaffen für den Arzt selbst.
Ja, ja, genau. Also es ist auch Schutz für den Arzt als Arbeitgeber, dass er sich seine Mitarbeiter als Arbeitskräfte erhält, dass er sie gesund erhält und dass dadurch, dass eben auch alle arbeitsfähig sind, die Aufgaben im Team natürlich auch verteilt werden können, dass man sich gegenseitig entlasten kann. Also es ist nicht ganz uneigennützig, wenn der Arzt diese technischen Überprüfungen zum Beispiel auch durchführen lässt.
Ihr habt euch ja spezialisiert genau auf Arztpraxen. Wie seid ihr denn dazu gekommen, euch spezialisieren auf Arztpraxen? Weil Qualitätsmanagement gibt es ja eigentlich fast in jedem Unternehmen oder jeder, der selbstständig ist, sollte ja auch schon so eine Art Qualitätsmanagement bei sich selbst auch haben.
Ja, genau. Also diese Spezialisierung kam durch die berufliche Vergangenheit meines Vaters zustande. Er hat bei einem sehr großen medizintechnischen Hersteller ursprünglich mal gearbeitet und hat dort das Qualitätsmanagement miterlebt, wie dieser große Betrieb es macht. Und nach vielen Jahren, dass er da angestellt war, hat er dann beschlossen, dass er sich gerne selbstständig machen möchte. Und da er vorher eben er war im Bereich der Dialysen tätig, hat er dann eben auch beschlossen, in diesem Bereich kennt er sich aus. Und die klassische Dialyse ist ja auch eine Arztpraxis, also eine sehr große Arztpraxis, aber sie zählt nicht als Krankenhaus. Und dadurch hat er seinen ersten Kundenstamm aus Dialysen aufgebaut und hat sich für diese Fachdisziplin eben dann auch mit den Themen beschäftigt, die für Arztpraxen zutreffen. Im Gegensatz zu Krankenhäusern oder Pflegeheimen, die teilweise einfach andere gesetzliche Voraussetzungen haben. Das ist nicht deckungsgleich.
Also aus dem Wissen, aus den Fähigkeiten aus der Vergangenheit, daraus was gemacht, gesagt, da schaffe ich jetzt was Neues, da mache ich jetzt ein Qualitätsmanagement und spezialisiere mich jetzt genau erstmal auf die Praxen mit Dialyse und danach, wenn ich mich eh schon dann mit den Praxen beschäftige, dann kann ich die anderen Sachen auch noch mit dazu nehmen.
Ja, die Idee war dann eben auch, dass verschiedene Ärzte aus Dialysen an ihn herangetreten sind und gefragt haben, wenn er für sie Qualitätsmanagement macht, ob er das auch für ihre Zuweiser machen kann. Und die Zuweiser kommen ja aus den verschiedensten Fachdisziplinen, also vom Hausarzt über den Internisten, über den Kardiologen oder Diabetologen. Und dieses System dann zu übertragen, der Schritt war nicht mehr so weit.
Also das hat er dann gemacht. Die hatten einen großen Nutzen von dem, was dein Vater gemacht hat letztendlich und haben dann auch automatisch weiterempfohlen oder gesagt, können sie denn das auch bei dem und dem machen, wo
ja,
das,
genau.
Das Thema neue Kunden dann auch schon ganz einfach geregelt ist.
Ja genau, das ist ja auch eine klassische Idee vom Qualitätsmanagement, dass man sagt, ich kann nur gut arbeiten, wenn auch das, was ich für meine Arbeit brauche, auch eine bestimmte Qualität hat. Und das sind bei Arztpraxen ist es eben die Zusammenarbeit mit anderen Arztpraxen. Und da haben diejenigen, die dann Qualitätsmanagement gemacht haben, gemerkt, dass sie Strukturen haben, die den anderen fehlen. Und haben dadurch sozusagen ihre Lieferanten gefördert.
Also dass es für beide letztendlich dann noch einfacher ist zu sagen, ich habe jetzt ein bestimmtes System, was da ankommt mit dem Patienten, da brauche ich nicht mehr so viel Arbeit zu leisten, habe ich mir selbst auch noch was gespart und dem Patienten tut es gut, dem anderen Arzt tut es auch gut, wir müssen nicht irgendwelche Zeit verschleudern, noch um 5 Telefongespräche noch zu machen, um irgendwas abzuklären, weil es ist einfach schon klar mit den Unterlagen, die geführt worden sind.
Genau, also in dem Fall heißt Qualitätsmanagement einfach, dass die Kommunikation mit anderen Einrichtungen, also mit anderen Arztpraxen, geregelt wird. Dass man das nicht dem Zufall überlässt, darauf zu hoffen, welche Informationen man jetzt von dem überweisenden Arzt erhält, sondern dass man eben für sich selber auflistet, welche Informationen man braucht, um weiterarbeiten zu können, also um den Patienten weiter behandeln zu können. Und daraus dann eben auch schon auch die Information an die Zuweiser weitergibt, zu sagen, diese Sachen brauchen wir von euch und gebt sie uns doch bitte komplett.
Das ist ja, sag mal, in vielen Bereichen, wo man das ja auch im Leben übertragen kann oder auch vielen Unternehmen ja auch übertragen kann, wo es um Thema Kunden geht. An welcher Stelle steht gerade der Kunde? Was muss denn der nächste Mitarbeiter wissen, um es möglichst einfach zu haben, um nicht wieder von vorne anzufangen? Ich glaube, gerade das Thema bei Ärzten, ich war auch mal selbst eine Zeit lang bei Ärzten gewesen, weil Ärzte so eine bestimmte Sache bei mir nicht gefunden haben, was aber zum Schluss dann ganz einfach war. Und dann musste ich jedes Mal wieder meine Geschichte von vorne erzählen. Ja. Jedes Mal hat man das wieder durchgeleiert und das sind dann Sachen, was einem als Patient dann auch irgendwo, wo man sagt, man hat schon 20 Mal erzählt und die haben jetzt überall nichts gefunden, wo man dann irgendwann mal von Arztpraxen rausgeht und denkt, ist man bescheuert oder was? Ich habe doch da irgendwo was, aber...
ja, das ist dann medizinisch vielleicht noch die Frage. Aber ja, man aber hätte das einfacher dann gestalten können, indem es wie so eine Art Patienten-Lebenslauf gibt, den der Patient eben dann mitbringen kann.
Genau, bei der Bundeswehr hieß es immer die G-Akte, also die Gesundheitsakte, wo nicht die ganzen Krankheiten sind. Genau. Letztendlich, die mussten wir mal irgendwo mitnehmen, aber da war immer schon alles mit klar. Also gut, das war jetzt auch staatlich organisiert damals schon, also schon vor zig Jahren, was jemanden für Medikamente nimmt und so weiter. Das ist, was man ja manchmal wieder beim neuen Arzt wieder komplett neu ausfüllen muss. Das war da alles schon komplett drin, das hat der schon gesehen dann.
Ja, genau. Da könnte man jetzt zum Beispiel eine Medikamentenliste nehmen, die man dem Patienten mitgibt oder die man mit seinem Einverständnis an die andere mitbehandelnde Praxis weiterleitet.
Also ist natürlich dann auch die nächste Frage dann immer nach dem Datenschutz dann auch oder in diesem Bereich.
Datenschutz ist ein sehr großes Thema im Arztpraxen, natürlich.
Ja, viele Leute haben da ja auch Bedenken mit der Gesundheitskarte, die es geben soll oder mit teilweise Überwachung, die man über Apps auch mitmachen kann, wie viel Sport man macht und so in Richtung Krankenversicherungsbeiträge, die sich vielleicht mal irgendwann daraus errechnen oder auch vielleicht Zuschläge erfordern, wenn man bestimmte Sachen macht. Wie viel Wert wird da drauf gelegt auf das Thema Datenschutz?
Es ist ein Thema, das in den Arztpraxen wächst. Also das Bewusstsein für Datenschutz und für die Einhaltung von Datenschutz kommt. Es ist so wie in der Bevölkerung auch, dass man sich doch mittlerweile mehr Gedanken macht, wem man seine Daten gibt, wer die Daten einsehen darf, an wen man die Daten weiterreicht, zum Beispiel auch durch die Payback-Karte. Das ist ja so ein Bewusstsein, dass es am Anfang, als zum Beispiel auch die Payback-Karte eingeführt worden ist, gab es dieses Bewusstsein noch nicht.
Ihr wollt ja Punkte sammeln.
Aber mittlerweile zögert man, ob man Punkte sammeln möchte und auf welcher Basis man das tut. Und das merken wir eben auch. Also wir sprechen schon seit einigen Jahren Datenschutzthemen in den Arztpraxen an. Und da war es eben am Anfang auch erstmal so ein Aufstöhnen, wie viel zusätzliche Dokumentation das ist. Und mittlerweile ist es auch selbstverständlich, dass man einen Datenschutzbeauftragten benennt. Und dann geht es eher um Detailfragen, wie der ausgebildet sein muss.
Also das mit dem Datenschutz, ich meine, manchmal sind das ja so einfache Sachen, wenn man in manchen Arztpraxen da sind und noch die halbe Behandlung oder wie jetzt ein Patient was noch zu nehmen hat und so weiter, vielleicht noch in diesem Vorraum noch erzählt wird oder irgendwelche Blutwerte da mit rausgegeben wird, wie das in manchen Arztpraxen ich schon mal gesehen hatte, wo einem dann echt die Haare sich stellen und sagt, was geht mich das an, was jetzt der Herr Müller gerade für Blutwerte hat oder was der jetzt für ein Medikament morgens, mittags, abends zu nehmen hat.
Treffen dann halt die gesetzlichen Bestimmungen aus dem Datenschutzgesetz mit dem Praxisalltag zusammen, weil die Wartezimmer eben oft sehr überfüllt sind, die Arzthelferin ja und der Arzt das Bestreben haben, dem Patienten zu helfen und sie jetzt irgendwie versuchen müssen, das miteinander zu kombinieren, dass sie so vielen Patienten wie möglich ihre Patientenversorgung garantieren und gleichzeitig eben auch darauf achten, dass nicht das ganze Wartezimmer die Diagnose mitbekommt. Und das ist die Stelle, wo wir dann eben auch helfen, wo wir auch oft gefragt werden, was können wir denn da tun?
Ja, ich hab manchmal dieses Gefühl bei diesen Wartezimmern, die da so voll sind, dass das manchmal, ich will keinem Arzt so nahe treten, aber manchmal so eine Ego-Geschichte vom Arzt ist, dass da die Leute 3, 4, 5 Stunden im Badezimmer mit verbringen und das knacke voll ist, so nach dem Motto, ich bin hier der Guru, ich kann hier alles und bei mir kommen sie alle hier mit rein, habe ich manchmal das Gefühl gehabt bei manchen Arztpraxen, weil ich es einfach auch schon gesehen habe, dass wirklich gute Ärzte das so gut organisiert haben, dass auch eine möglichst geringe Wartezeit mit da ist. Mhm. Und das ist ja auch ein Thema, glaube ich, vom Qualitätsmanagement, was mir auch wieder ein Arzt als Patienten ja auch wieder mit weitergeben kann, wenn man da ein gutes hat. Also das sehe ich schon klar. Also wenn der Arzt so arbeitet, dass ich da 3 Stunden warten muss, da will ich zu dem Arzt schon gar nicht mehr hingehen. Also ich nicht mehr, ja.
Die Behandlung fängt ja schon im Wartezimmer an. Ob das schnell geht, ob ich in 3 Minuten, also dass ich 3 Minuten da sitze, dann eben auch schon ins Behandlungszimmer komme und relativ schnell wieder aus der Praxis raus bin und eben nicht stundenlang im Wartezimmer sitze, was mich ja zusätzlich stresst. Und der Arztbesuch ist ja meistens ohnehin mit einer Unsicherheit verbunden, was man hat oder ob das wehtut.
Ja, vor allen Dingen zeigt es ja schon eine mangelnde Organisation. Ich sag mal, es kann ja natürlich immer hier und da auch was dazwischen kommen. Da will ich jetzt keinem Arzt zu nahe treten, aber dass das prinzipiell, es gibt ja so Ärzte, das ist prinzipiell so, wo die Leute einfach wissen, da sitzen wir jetzt 2 Stunden im Wartezimmer. Dann frage ich mich, wieso machen die nicht 1,5 Stunden oder 1/3 Stunde später den Termin? Dann ist es ja auch vollkommen okay, dann sitzt der Patient eine Viertelstunde, dann kommt er auch dran. Also der Ablauf ist ja trotzdem noch mit da.
Das ist eine klassische, ständige Verbesserung aus dem Qualitätsmanagement, dass man, dass in dem Fall eben auch die Arztpraxis darauf schaut, wie lange warten die Patienten eigentlich bei uns. Haben wir das richtig eingetaktet? Also, oder planen wir viel zu wenig Zeit für die Behandlung ein, aber der Arzt möchte etwas detaillierter auf den Patienten eingehen und braucht länger als vorne an der Anmeldung für die Termine eingeplant worden ist.
Ja, also liebe Hörer, wenn ihr irgendwo lange im Wartezimmer sitzt, dann sprecht doch euren Arzt mal aufs Qualitätsmanagement an. Es gibt Leute, die kennen sich richtig gut da drin aus und vielleicht habt ihr dann noch selbst weniger Wartezeiten. Wie man mit dir in Kontakt treten kann, das sagen wir mal nach dem nächsten Song durch. Du hast ja noch ein bisschen Musik mitgebracht und in der Zeit können die Hörer sich Zettel und Stift zurechtdrücken, sich holen, um das da mitzuschreiben. Was hören wir dann als nächstes für einen Song?
Wir hören This Kiss von Faith Hill.
Wieder zurück hier im Freien Radio in Kassel in der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz und heute die Expertin für Qualitätsmanagement Marion Meyer hier in der Sendung, die sich spezialisiert haben auf Arztpraxen. Und wenn bei euch die Arztpraxis voll sein sollte, ihr lange Wartezeiten habt, sprecht doch einfach den Arzt mal an, wie das denn so läuft beim Qualitätsmanagement, ob das nächste Mal ein bisschen schneller gehen kann. Einen kleinen Tipp gibt es dann dazu, eine Expertin, die dafür sorgt, dass das schneller geht. Wie kann man denn dich erreichen, Marion?
Mich erreicht man am besten über die Website, die ich aufgebaut habe für meine Firma. Das Unternehmen heißt Q Medicus wie Qualität, Q wie Qualität und gleich dahinter Medicus wie der lateinische Arzt.
Also Qualitätsmanagement für Ärzte. Genau. Dann habt ihr auch manchmal noch so ein Sonderangebot hier auch für Ärzte, falls der ein oder andere Arzt mit hinkommt. Du hast ja ganz besonders auch diese Webseite mit aufgebaut, gell?
Ja, genau. Ich habe eben in den Gesprächen ja gemerkt, wir sind jedes Jahr nur einmal in der Arztpraxis vor Ort. Wenn wir eben diese klassische Analyse machen, was ist im letzten Jahr passiert, was gibt es Neues, wie muss man darauf reagieren und was ist für das nächste Jahr geplant. Das ist immer nur einmal im Jahr, dass wir vor Ort sind. Aber die Fragen zu den Themen, die wir in diesem Gespräch ansprechen, die kommen natürlich erst über das Jahr verteilt, wenn in den Arztpraxen dann diese Themen, die wir mitgebracht haben, auch ausgearbeitet werden. Und da ist mir dann eben aufgefallen, dass dann einfach manchmal auch diese Zeit zu lang ist, bis wir wiederkommen. Und dass viele dann eben, weil wir ja zwischendurch nicht persönlich da sind, das dann auch vergessen. Und um das aufzufangen, habe ich eine Website aufgebaut, die für die Arztpraxen, also speziell für Arztpraxen, wie ein Lexikon rund ums Qualitätsmanagement funktioniert. Das heißt, auf dieser Website sind alle Themen abgebildet, die wir eben auch in den Gesprächen ansprechen. aber nun nicht immer auf das Aktuelle bezogen, was wir uns dann eben rausgreifen thematisch für das Jahresgespräch, sondern nochmal von Grund auf. Also jedes Thema, das in Arztpraxen mit dem Qualitätsmanagement zu tun hat, wird dort nochmal aufgegriffen von seinem Ursprung her, also oft die gesetzliche Grundlage, auch mit Auszügen aus dem Gesetz, damit eben dann auch die Grundlage ist, okay, das müssen wir machen und das steht da gar nicht drin. Das heißt auch, das müssen wir dann gar nicht machen. Aber eben dann immer diese Übersetzungsarbeit auch, was heißt denn das, was da jetzt in dem Gesetz steht? Also einfach erstmal in normales Deutsch übertragen, dann aber auch gleich weitergeführt, wie entspreche ich dem jetzt? Und also das so weitergeführt, dass ich erkläre, was das heißt und dann eben auch am Ende die Datei zum Download, die schon so weit wie möglich vorbereitet ist, dass man dann eben relativ schnell diese Dokumentationsanforderungen.
Also wenn dein Arzt ein paar schnelle Fragen hat und der sich bei euch mal mit angemeldet hat, dann hat er die Möglichkeit auch mal für kurze Zeit da einfach mal in dieses Schnelllexikon mit rein zu gucken, um ganz einfach auch mal ohne jetzt ein persönliches Gespräch ganz schnell auch mal Listen zu erstellen und irgendwas ganz schnell mal umzusetzen, wo er sich nicht ganz so sicher ist, mache ich das jetzt richtig in meiner Praxis?
Ja,
oder?
Genau. Also er findet dann auch sehr viele Tipps, kleine Warnhinweise auch, was wir eben auch oft erleben, wo das dann anders verstanden worden ist, als es eigentlich mal von uns angesprochen worden ist. Also auch, dass man in die Falle, die einem anderen passiert, es eben nicht selber reintappt. Und
Also negativ wie positiv Beispiele, wie man das Ganze umsetzen kann. Ja, dann kommen wir noch zum letzten Teil der Sendung und den Teil, wo die Gäste Fragen an mich haben. Was hast du denn für Fragen mitgebracht? Was ist denn deine erste Frage?
Ich habe eine Frage zu den Gewohnheiten. Welchen Tipp hast du, wenn jemand eine Gewohnheit ändern möchte, also wenn man für sich selber schon beschlossen hat, dass man etwas verändern möchte, aber diese Gewohnheit ist auch von anderen abhängig? Also von
anderen
von
Menschen.
Von der Familie, genau. Von der Familie, von dem Partner oder von Kollegen, die man ja jetzt irgendwie mit der neuen Gewohnheit auch konfrontieren muss, mit einbinden muss.
Ja, also einmal das mit einbinden. Was meinst du jetzt konkret, dass die dich dabei unterstützen, diese neue Gewohnheit zu leben oder dass die da keine Steine im Weg legen, das zu machen?
Ich würde sagen, beides, das geht ja in die gleiche Richtung, dass man eben eine Unterstützung findet, wie man seine Gewohnheit jetzt verändern kann.
Ja, also das Erste ist ja ganz wichtig, was du schon gesagt hast, man muss das wollen, man muss selbst eine Gewohnheit ändern wollen. Ich sage jetzt mal so dieses Thema Ernährung, mittlerweile in vielen Familien ja ein sehr großes Thema. Da eine will vegetarisch, der andere sogar vegan, manche Rohkost vegan, wie auch immer das Ganze gesehen wird und möchte jetzt die Ernährung umstellen. Aber der Rest der Familie ist vielleicht noch nicht so begeistert von dieser Umstellung. Und so eine Sache muss ja immer gemeinsam funktionieren. Alleine ist es schwierig, das zu machen. Also wenn man dann 5 Gerichte noch kochen muss, dann braucht man sonst nichts anderes mehr zu machen, sich außer nur noch in die Küche zu stellen, damit dann jeder das richtige Essen hat. Und da ist es erstmal wichtig, den anderen Menschen ein Verständnis abzugewinnen für das, was man denn ändern will und was einen das selbst bewegt, warum man denn das machen will. Also dass es nicht darum immer geht, so dieser Besserwisser zu sein, ich mache das jetzt und ihr anderen seid alle schlecht, sondern denen einfach mal zu sagen, was einen selbst dazu bewegt, das anders dazu machen. Vielleicht, wo man auch selbst ein gesundheitliches Problem hat. Hier war jetzt vor kurzem mal der Dieter Stang hier in der Sendung gewesen, Input ist gleich Output. Der hat in einem Jahr 40 Kilo abgenommen mit Ernährungsumstellung und es ging hauptsächlich darum, weil er einen Bluthochdruck bekommen hat und hat sich dann die Frage gestellt, wie kriegt er das Ganze weg? Und da ist er über das Thema Ernährung gekommen und dann kam dieses Abnehmen auf einmal ganz automatisch und das war dann auch der Familie auch wichtig gewesen, zu sagen, hey, wenn es dem Papa gut geht, dann geht es uns auch alle gut und dann unterstützt man das Ganze auch. Natürlich hat es auch anfänglich ein bisschen Schwierigkeiten gegeben, also da versuchen auch die anderen mit zu begeistern und dann gibt es dann halt auch mit die Unterstützung. In anderen Bereichen, wenn es natürlich manchmal an der Arbeit geht oder mit Umständen, die nicht zu ändern sind, ja, wenn einer sagt, naja, also mein Biorhythmus sagt mir, ich kann morgens erst um 10 Uhr anfangen zu arbeiten und ich will auch meine optimale Zeit jetzt zu nutzen, aber der Arbeitgeber sagt, bei uns geht es um 7 oder 8 Uhr los, dann ist es nicht möglich umzustellen. Nur indem man das dann umstellen wirklich kann, was einem dann wirklich wichtiger ist und dann vielleicht die Entscheidung zu treffen, okay, das ist nicht mehr der Arbeitgeber für meine Zukunft, sondern ich muss meinen anderen suchen oder mache mich vielleicht sogar selbstständig. Mhm. Also dann die Umstände, die da sind, umstellen. Ja, das ist natürlich auch manchmal mit Loslassen verbunden und ist auch oftmals mit Schmerz verbunden. Das ist
gar nicht so einfach.
Ja, das muss ich immer klar dazu sagen. Aber Schmerz ist ja bekanntlich die beste Art und Weise, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Wir werten das immer negativ und wir wollen ja absolut auch keinen Schmerz haben. Aber wenn wir das verstanden haben, dass das auch was Positives sein kann, dann muss man auch manchmal eine schmerzhafte Entscheidung treffen. Hast du noch weitere Fragen?
Ja, ich wollte mal von dir wissen, wie sich bei dir Motivation anfühlt.
Wie sich bei mir Motivation anfühlt. Also das ist morgens, wenn man aufsteht, du schon so einen inneren Trieb mit drin hast, wo du nicht mehr sagst, dass, ah, ich lege mich jetzt mal, drehe mich jetzt mal um, sondern ich stehe jetzt auf und ich mache jetzt das und das und das und ich habe direkt Spaß dabei, ich habe direkt Freude dabei und ich habe direkt dieses Glücklichsein. Weil viele Menschen sagen immer, ich bin dann erfolgreich oder wenn ich erfolgreich bin, dann bin ich auch glücklich. Wenn der bestimmte Betrag aufs Konto kommt, wenn ich irgendeine Stufe erreicht habe, wenn ich irgendeine Ausbildung beendet habe, irgendeinen Titel bekommen habe, dann, wenn ich bei der Firma XY bin, dann, wenn dieser Erfolg da ist, dann bin ich auch glücklich. Genau das umzudrehen, so fühlt sich bei mir Motivation an, direkt glücklich zu sein mit dem, was man ist und dann kommt auch dieser Erfolg. Ganz einfach. Also wenn man so dieses Tiefste gefunden hat, also die Vision, das Tiefste, was in einem drin ist, was einem auch Spaß macht.
Ja, und kann ich denn auch Motivation finden, also eine Motivation, die von aus mir herauskommt, wenn ich eine Aufgabe machen muss?
Wenn du diese von außen auferlegt bekommst und es gegen deine Systeme spricht, dann kannst du da wenig Motivation finden. Also dann ist es ja nur noch die Motivation, die von außen kommt, die vergeht aber auch immer wieder. Also ein Beispiel, wenn du nicht gerne spülst, wirst du auch nie gerne spülen, du wirst es aber trotzdem machen. Weil ansonsten du vielleicht irgendwann in deiner Küche nichts mehr kochen kannst und du vielleicht irgendwelche Bewohner in deine Küche mit reinbekommst, die du da nicht haben willst. Also dir wird nichts anderes übrig bleiben, außer das zu machen. Aber das wird dir immer schwerfallen, das zu tun. Du kannst es vielleicht ein bisschen vereinfachen, wo du da eine Verbindung dazu schaffst und sagst, okay, ich höre jetzt irgendeine Musik dazu, die mir Spaß macht und dann konzentrierst du dich auf die Musik und machst jetzt trotzdem das Spülen. Aber das wird immer eine Motivation von außen sein. Und das ist das, was man ja sehr oft in Betrieben ja auch mit erlebt. Also dann, wo Motivationstrainer mit reinkommen, wo auf Tischen getanzt wird, wo geklatscht wird, wo über heiße Kohlen gegangen wird, wo Glasscherben mit reingesprungen wird, wo viele Menschen sich erhoffen, ja, wenn ich das Wochenende bei dem Guru XY war, danach ändert sich mein Leben. Und bei den wenigsten Menschen, die mal in Glasscherben gesprungen sind, über heiße Kohlen gelaufen sind, hat sich dann wirklich was geändert, weil diese Motivation, die das Wochenende mit Sicherheit da ist, man ist in einer besonderen Umgebung mit drin, man hat was gemacht, was man sonst nicht macht, anderen Menschen haben einen mitgerissen, da auch was zu tun und dann kommt man nach Hause und sagt, ja, das ist super. Und bis man dann wirklich ganz zu Hause ist und der nächste Tag begonnen hat, ist es meistens wieder weg, weil das wirklich nur von außen war. Also die beste Motivation, die es gibt, die ist immer von innen drin. Und viele erfolgreiche Menschen machen letztendlich nichts anderes, außer genau das zu tun, was da innen drin ist. Und diese andere Arbeiten, du hast es vorhin ja so schön angesprochen, in Arztpraxen. Also ein Arzt ist dafür zuständig, Menschen schnell gesund zu machen. In was für einem Bereich auch immer, ja, der Augenarzt, dass die Menschen wieder besser sehen können, der Zahnarzt, dass die Zähne schön aussehen und man keine Zahnschmerzen hat, dass man essen kann und was es auch für einen Arzt sonst noch so alles ist, was es noch so und so gibt. Und das ist seine Hauptaufgabe und alles, was so drumherum ist, ob das Qualitätsmanagement ist, ob das Abrechnung ist, ob das Termine machen ist, ob das letztendlich die Praxis säubern ist. Da gibt es andere Leute drin, die das im Herzen haben und wo das deren Spezialität ist. Und wenn man das hinkriegt im Leben, das so aufzuteilen, ja, dass man genau noch das machen kann, dann wird man da drin auch gut und kann auch vielleicht sogar noch anderen Menschen genau das auch geben, was die gerne machen, weil es gibt ja Leute, die machen ja auch gerne Qualitätsmanagement, so wie du. Genau. Die sagen, hey, da habe ich ja eine Spezialistin, die hole ich bei mir mit rein, die macht das. Ja, da muss ich mir gar keine Gedanken mehr machen. Machen sie fertig, ja, sagen sie zum Schluss, was das kostet, kriegen sie das Geld dafür, weil in der Zeit kann ich wieder 20 Patienten weiterhelfen.
Genau. Und für Qualitätsmanagement muss man sich begeistern können.
Genau, genau. Für das muss man sich genauso begeistern können, wie am Menschen rumzuschnibbeln. Ja? Das wäre jetzt auch nicht mein Ding, da jemanden da aufzuschnibbeln und Blinddarm rauszuholen. Das muss auch einer können und wollen und aus dem Herzen gerne machen. Ja.
Genau.
Ja, haben wir noch eine Frage oder hatten wir schon drei Fragen?
War eigentlich die dritte, habe ich dir jetzt so untergeschoben.
Ach so, okay. Da haben wir die drei Fragen. Ja, dann kommen wir noch zur Botschaft der Woche. Also jede Woche hier in der Sendung gibt es ja die Botschaft die Woche für alle Hörer. Die Botschaft kommt daher, die bei Facebook am meisten gefällt mir bekommen hat. Also da könnt ihr mal auf die Facebook-Seite gehen, einfach Gewohnheitsdesigner eingeben und da gibt es jeden Tag für euch eine neue Botschaft. Und die Botschaft mit dem meisten gefällt mir war gewesen: Du bist für dich in deinem Leben verantwortlich, sonst keiner. Das war die Botschaft der letzten zwei Wochen, die am meisten gefällt mir bekommen haben. Was sagst du zu der Botschaft?
Das stimmt absolut.
Also jeder ist für sich verantwortlich. Wir haben es ja eben gerade gesagt, auch mit den Umständen. Die Umstände sind dafür da, damit man die umstellen kann, und macht nicht euer Umfeld verantwortlich für die Situation, wo ihr gerade seid, sondern übernehmt selbst die Verantwortung, auch wenn es vielleicht erstmal schmerzhaft ist. Die Belohnung kommt gewiss. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Die Stunde sind wir durch. Was sind deine abschließenden Worte an die Hörer?
Dass man das machen soll, was man gerne macht. Also, dass man auch wirklich auf sein Bauchgefühl hört und dass man, wenn man das Gefühl hat, so wie ich, man schafft gerne Ordnung, dass man sich etwas sucht, wo das dann eben auch möglich ist, das auszuleben, und dass man sich nicht darauf versteift, eben einfach nur zu meckern, zu jammern oder einfach ja die Umstände so hinzunehmen, wie sie sind, sondern dass man sich ein Aufgabengebiet sucht, privat oder geschäftlich, in dem man wirklich aufgehen kann.
Ja, vielen Dank für deine abschließenden Worte. Ich wünsche euch, liebe Hörer, ein schönes Wochenende. Morgen gibt es die Wiederholung der Sendung um 9 Uhr. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr die weiterempfehlen wollt, könnt ihr das gerne weitersagen. Hier über 105,8 Freies Radio Kassel oder auch über den Stream. Und ab der nächsten Woche wird auch die Sendung bei mir auf der Homepage www.gewohnheitsdesigner.de als Podcast zu hören sein. Ich wünsche euch noch hier beim Freien Radio Kassel viel Spaß bei der nächsten Sendung, bei Themenwechsel, und euch dann ein schönes Wochenende. Mit viel Power, mit vielen Inspirationen und immer genialen Gewohnheiten, bis es wieder heißt, das Leben ist kein Parkplatz.
Das Leben ist kein Parkplatz mit Dirk Grün.